Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Verträge leben ja oft davon, dass man vorgibt, wann wer zu beginnen hat, wann irgendwas fertig sein soll. Vielleicht gibt es auch noch Fristen, die irgendwelche Zwischenstände regeln. Alles das ist typisch für Bauverträge. Und wenn man nach Fristen bzw. nach Ausführungsfristen in der VBB sucht, dann bleibt man zwangsweise bei § 5 hängen. Eine Regelung, die man eigentlich fast bei jeder Baumaßnahme braucht, wenn es um Rechtsfragen geht, die eben irgendwas mit Zeit, mit Ausführung, vielleicht auch mit Verspätung zu tun haben. Und wir wollen heute einfach mal schauen, was ist eigentlich da alles geregelt, was steht da drin, und wollen mal einen kleinen Rundgang durch den Begriff der Ausführungsfristen machen. Und da bietet sich's an, einfach mal mit § 5 Absatz 1, Satz 1 zu beginnen. Da ist gleich mal eine Definition drin, die hatten wir schon mal in einer unserer letzten Folgen, aber es macht, glaube ich, Sinn, da nochmal einzusteigen. Da steht drin, die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen, Klammer auf, Vertragsfristen, zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden. Also die verbindlichen Fristen, das sind schon mal die sogenannten Vertragsfristen. Den Begriff hat man damit gleich geklärt, wenn man da reinschaut in Absatz 1, Satz 1. Und dann ist interessant, was diese Fristen alles bewirken, nämlich sie wirken sich aus auf den Beginn, auf eine angemessene Förderung der Maßnahme und auf die Vollendung der Maßnahme. Ist das denn überhaupt notwendig, diese drei Dinge jetzt hier so einzeln zu benennen? Beziehungsweise was ist denn jeweils der Unterschied oder die Aussage dessen? Vielleicht fangen wir mal an, die Ausführungsfrist mit dem Beginn. Warum ist es sinnvoll, da eine klare Frist zu regeln?
Also der Beginn ist zwar nicht ganz so wichtig wie die Fertigstellung, aber gerade in getakteten Baumaßnahmen kann es ja auch sein, dass Gewerke voneinander abhängen. Deswegen ist es auch wichtig, dass es losgeht. Und vielleicht ganz banal, wenn ich als Auftraggeber etwas beauftrage, möchte ich, dass es am Schluss klappt. Und dass es am Schluss klappt, muss es rechtzeitig losgehen. Und wenn mein Auftragnehmer einfach nicht auf die Baustelle kommt, steigt meine Sorge, er wird es am Ende nicht schaffen. Das heißt, er hat zwar die Möglichkeit, am Schluss dann ja Doppelschichten zu schieben und besonders Gas zu geben, aber an sich sind die Bauzeiten ja regelmäßig so angedacht oder die Ausführungszeiten so angedacht, dass es zwar reicht, aber auch nicht, dass jemand die ganze Zeit ja auf der Baustelle schlafen kann. Und wenn dann jemand nicht kommt, soll ich die Möglichkeit haben, sehr schnell die Reißleine zu ziehen. Aber deswegen ist es wichtig, dass es das Ganze gibt. Aber der Vollendungstermin ist natürlich das Maßgebliche schlechthin.
Vielleicht noch ein ergänzender Punkt, wofür der Beginnstermin natürlich auch wichtig ist. Jetzt versetze ich mich in die Lage des Bieters. Ich mache das ja schon in der Vergabe bekannt. Der Bieter muss natürlich wissen, ab wann er damit rechnen kann, dass Baufreiheit besteht. Also ab wann er seine Leistungen erbringen kann. Das ist natürlich für ihn kalkulationsrelevant. Ab wann er eintakten muss, seine Geräte, seine Mannschaft oder beziehungsweise eintakten kann, um dort Leistungen zu erbringen. Also ist es vielleicht für den Auftraggeber gar nicht so wichtig, wie es für den Auftragnehmer oder den vorher noch Bieter eigentlich ist. Natürlich gebe ich dir recht, Thorsten, aber es ist zusätzlich auch ein Kontrollinstrument. Wer nicht rechtzeitig anfängt, setzt damit natürlich auch ein Indiz dafür, nicht rechtzeitig fertig zu werden. Und wenn wir, ich sag mal, sukzessive Baumaßnahmen haben, wo Gewerke versetzt nacheinander arbeiten, ist es natürlich auch erforderlich, rechtzeitig anzufangen, weil das nächste Gewerk, das darauf aufbauende, ja nicht so lange wartet, bis alles fertig ist. Also um es mal plakativ zu machen, ich warte natürlich in der Regel nicht, bis in allen Geschossen der Estrich fertig ist, bis die Bodenbeläge reinkommen, sondern das wird geschossweise parallel gemacht. Also sprich, während im zweiten OG der Estrich abbindet und im dritten OG gegossen wird, wird im ersten OG schon Parkett verlegt.
Du hast jetzt auch was Wichtiges schon mal rausgestellt, und das ist, glaube ich, ein faszinierender Effekt, den man immer im Blick haben muss. Die Fristen sind ganz selten nur einseitig wichtig. Also man muss sich eigentlich bei dieser Thematik immer von beiden Seiten nähern. Was bedeutet es für den Auftraggeber, was für den Auftragnehmer? Und ich glaube, man kann es vielleicht ganz pauschal sagen, wenn jemand meint, durch besonders viel oder besonders wenig, durch besonders kurze oder besonders lange Fristen, sich selber irgendwie einen Vorteil erschleichen zu wollen. Es wird eine Konstellation geben, wo das ganz genau nach hinten losgeht, weil dann die andere Seite eben genau aus dem Umstand, dass es kurz, lang, schnell, hoch, was auch immer ist, wiederum für Vorteile sorgt. Und deswegen ist es meistens ein zweischneidiges Schwert. Also insofern kann man schon mal gleich von Beginn an raten, da aufzupassen und eben nicht alles in die Extreme zu schieben, weil das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Wenn wir schon über den Beginn sprechen, dann würde ich gleich mal in Absatz 2 reinschauen. Da ist nämlich noch ein bisschen was dazu geregelt. Da heißt es, ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer auf Verlangen Auskunft über den voraussichtlichen Beginn zu erteilen. Da geht es also darum, dass der Auftragnehmer wissen muss, wann geht es eigentlich los. Er muss natürlich entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen treffen. Er muss seine Mannschaft zusammenstellen, die sich um die Maßnahme kümmert. Er muss vielleicht auch die Geräte organisieren, eventuell sonstige Dinge noch vorbereiten. Also alles das ist natürlich im Interesse des Auftragnehmers. Deswegen hat er einen Anspruch darauf zu erfahren, wann soll ich denn eigentlich loslegen? Also wann geht es denn eigentlich los? Und dann kommt Satz 2, der ist interessant. Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen. Das ist schon relativ kurz, wenn man sich das so anschaut. Innerhalb von 12 Werktagen beginnen nach Aufforderung. Ist das zumutbar oder kennt ihr Fälle, wo man wirklich mal so agieren musste und diese Aufforderung danach wirklich so erteilt worden ist an den Auftragnehmer?
Also ich sag's jetzt mal vielleicht ganz pragmatisch, nein, nicht pragmatisch, vielleicht ganz eher jetzt ganz nüchtern juristisch. Klar ist es zumutbar, steht doch drin. Wir haben uns geeinigt, paritätisch, wir haben mal darüber berichtet, mit 2/3 Mehrheit Auftraggebervertreter, 3/4 Mehrheit Auftraggebervertreter und Auftragnehmervertreter haben wir in die VBB reingeschrieben. 12 Tage ist eine angemessene Frist, 12 Werktage, also 2 Wochen, um mit einer Baumaßnahme zu beginnen. Wie groß die praktische Relevanz ist, kann ich gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, das Streitrisiko scheint sehr gering zu sein. Bei mir ist darüber noch nie ein Fall aufgeschlagen, was vermutlich daran liegen wird, dass man in aller Regel nicht ins Blaue hinein eine Baumaßnahme vergibt, ohne zu wissen, wann man beginnen will. Das kann ich mir vorstellen bei gewissen Konstellationen. Also ich könnte mir vorstellen, im Straßenbau, wenn es um Kleinflächensanierungen geht, dass ich dann sage, ja, ich schreibe das jetzt mal aus. Das ist mir aber noch nicht so wichtig, wann damit begonnen wird. Wichtig ist mir, dass es zum Ferienende fertig ist, weil dann der Schulbus wieder fährt. Und wenn es dann so aufs Ferienende zugeht, dann fällt mir plötzlich ein, ach ja, jetzt sollte ich dann doch mal auffordern, dass es jetzt endlich gemacht wird. Die Leistung dauert bloß ein paar Tage und dann fordere ich vielleicht auf, mach jetzt mal.
Ergänzend, ich glaube, die Praxisrelevanz ist auch deswegen gering, weil wir zum Beispiel, wenn die Frage kommt, raten unseren Vergabestellen immer an, in die Verträge feste Termine reinzuziehen. Dass einfach Klarheit herrscht, wann soll es losgehen. Und es ist ja auch so, dass die Auftragnehmer auch, wir haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, Termine brauchen, um kalkulieren zu können. Also ich muss einerseits disponieren, wann habe ich meine Mitarbeiter zur Verfügung, weil wenn alle Auftraggeber, bei denen ich Aufträge habe, gleichzeitig plötzlich auf die Idee kommen, ich rufe es in den nächsten 12 Tagen ab, dann geht mir einfach irgendwann Stoffe, Material, Geräte oder auch Personal aus. Also ich muss ja irgendwie disponieren können und es ist ja eigentlich sogar kalkulationserheblich. Weil wenn die Aufgabenstellung ist, baue mir was, macht es doch einen deutlichen Unterschied, ob ich es vielleicht im Juni mache oder im Dezember. Und insofern hängt da schon relativ viel dran. Deswegen glaube ich auch, es spielt praktisch nicht so die große Rolle. Und bei Kleinstsachen, wo man sagt, das ist jetzt alles nicht so aufwendig, geht das Ganze dann schon. Und eine zweite Relativierung, die vielleicht auch wichtig ist, da können wir den Beginn nochmal weitermachen. Was heißt denn Baustelle beginnen eigentlich? Also man hat jetzt ja so laienhaft die Vorstellung, okay, das bedeutet, da steht dann jemand mit der Schaufel da und fängt an, das Loch zu graben. Ganz so ist es ja nicht. Also die Baustelle beginnen, das Simpleste, was ich machen kann, ist halt erstmal die Baustelle einrichten. Sprich, ich stelle da ein kleines Häuschen hin als Baubude. Ich stelle vielleicht eine Toilette auf. Ich stelle eine Bautafel hin. Also diese ganz banalen Dinge, wo eigentlich noch nichts passiert. Man kann ja auch sogar diskutieren, ob der Moment, wo ich Bestellungen auslöse, vielleicht sogar schon was ist. Oder ich fange an, bei mir im Werk bestimmte Bauteile vorzumontieren. Dann kann ich zwar einen Streit lostreten, ob der Auftraggeber das wirklich nachvollziehen kann oder nicht. Aber es ist nicht so, dass Baubeginn bedeutet, ist es sofort Vollbetrieb. Und deswegen ist das Erreichen des Beginns durch den Auftragnehmer jetzt auch nichts, was ja, was nicht zu erreichen wäre, selbst wenn die Fristen kurz sind.
Und selbst dann, wenn man mal wirklich keine Frist zum Beginn vereinbart hat, ich glaube, das ist eine Phase der Baumaßnahme, da ist man auch noch sehr gut dabei, sich einfach abzustimmen. Also das Problem ist ja oft, dass im Laufe einer Maßnahme dann plötzlich irgendwie das nicht mehr funktioniert, dass man sich nicht mehr einigen kann auf Fristen. Ich denke, zum Beginn ist es im Interesse aller Beteiligten, sich da auf eine klare Frist zu verständigen. Also selbst wenn da mal irgendwas vergessen worden sein sollte, ich glaube, das ist in der Praxis wahrscheinlich kein großes Thema, dass man sich da irgendwo einfach auf einen Beginn verständigt und einigt, fertig aus. Deswegen glaube ich, ist dieses Thema als Streitfall bei uns jetzt noch nie wirklich so aufgeschlagen.
Naja, es gibt schon mal Konstellationen, wo die Vergabe schon läuft für ein Folgegewerk und man während der Vergabe feststellt, dass das Vorgewerk nicht fertig wird rechtzeitig. Das sind schon Konstellationen, die mir immer wieder begegnet sind. Also jetzt bin ich mit meinem Beispiel Estrich- und Bodenbelagsarbeiten, dass man halt einfach feststellt, aus welchen Gründen auch immer, ich sag jetzt mal zum Beispiel die Insolvenz des Estrichlegers, dass die Bodenbelagsarbeiten, die nur sehr kurz danach schon ausgeschrieben wurden, einfach nicht mehr erbracht werden können, weil der Estrichleger nicht da ist. Und das ist schon eine Konstellation, wo der Baubeginn zumindest kritisch werden kann.
Ja, sollten jetzt vielleicht eine ganz kurze Ergänzung dazu noch, weil es ist ja auch gern so eine bauernschlaue Idee. Ich gebe lieber mal keinen festen Termin an in meinen Bauunterlagen, weil ich weiß nicht, wann es losgehen kann. Und dann sage ich halt einfach, in 12 Tagen, liebe Baufirma, musst du. Das ist aber auch so ein ganz heikles Thema, weil das ist eine Frage dann oft bei Bauzeitverlängerungsansprüchen, dass halt im Vergabeverfahren ja trotzdem ein Zuschlag da ist und ich trotzdem einen erwartbaren Zeitpunkt habe, wann es denn losgehen könnte. Und da ist die Rechtsprechung manchmal halt dann ja an der Stelle sehr pragmatisch und ich glaube, leider aus Auftraggebersicht heraus, aber auch gerecht, dass man dann einfach rechnet, wann wäre es denn losgegangen und wenn es dann doch später losgeht, als man einen Zuschlag erwarten konnte, dann wird, ja, soweit es halt dann Ansprüche gibt, Bauzeit ist ein großes anderes Thema, aber dann kann es da eben auch schon dafür was geben. Das heißt, ich bin als Auftraggeber jetzt nicht auf der sicheren Seite, wenn ich sage, ich rufe es einfach irgendwann ganz beliebig ab. Also ganz so simpel kann ich mich meiner Aufgaben als Auftraggeber da nicht entziehen und sagen, irgendwann muss er dann schon anfangen, sondern da kann es dann unter Umständen auch Ansprüche für Auftragnehmer geben, weswegen dieser Lösungsansatz dann auch keiner ist. Also nur, falls jemand gerade auf gute Ideen gekommen wäre.
Zumal ja dem sehr, sehr schnell ein Riegel vorgeschoben werden kann durch Auftragnehmerverlangen. Also der Auftragnehmer muss ja nur verlangen, Auskunft zu erhalten, wann es denn jetzt wirklich losgehen soll voraussichtlich. Und damit ist das Ganze sowieso schon wieder dahin.
Verlassen wir mal den Bereich der Fristen für den Beginn und schauen wir mal rein, was sonst noch alles geregelt ist in Paragraph 5 Absatz 1 Satz 1. Da heißt es ja auch, die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen angemessen zu fördern und zu vollenden. Hängt ja irgendwie so ein bisschen zusammen, das Ganze. Die Frist, eine Maßnahme zu fördern, beziehungsweise, also da gibt es keine Frist, aber wenn ich merke, ich halte die Frist, die mir gesetzt worden ist, für die Beendigung nicht ein, voraussichtlich, dann muss ich eben Gas geben. Das heißt, ich muss alles tun, um diese Frist zu erreichen. Das ist eigentlich damit gemeint. Also das bedeutet, merkt ein Auftragnehmer, hoppla, es wird knapp am Ende, dann hat er halt vielleicht die Präsenz auf der Baustelle zu erhöhen oder seine Zeit, seine Bauzeit, seine Arbeitszeit auf der Baustelle vielleicht auch zu erhöhen. Das ist damit gemeint. Muss er eigentlich immer dann fördern, wenn ihm das auffällt? Oder wie ist das in der Praxis? Wann ist er eigentlich verpflichtet, jetzt hier wirklich Maßnahmen zu ergreifen, um die Baumaßnahme zu beschleunigen? Wie ist das zu verstehen?
Ich würde es vielleicht umdrehen. Also es ist erstmal ein Programmsatz, der uns sagt, was hier nicht gewollt ist, ist, dass jemand erst ewig lang nichts macht und dann von einem Tag auf den anderen alles. Also ich gehe jetzt mal vielleicht in die Schulzeit zurück. Wenn ich eine Hausaufgabe habe und ich weiß, ich habe eine Woche Zeit, dann wird vom Schüler erwartet, er soll doch eine Woche lang jeden Tag vielleicht eine Stunde dran arbeiten. Und er soll nicht am letzten Sonntag, bevor die Hausarbeit am Montag abzugeben ist, sich irgendwann nachmittags um 3 hinsetzen und dann bis nachts um 3 durcharbeiten. Also das ist das, was eigentlich verhindert werden soll, dass auf dem letzten Drücker alles schnell, schnell gemacht wird in der Konsequenz. Also man muss von Anfang an so arbeiten, dass am Ende der Termin auch sauber gehalten wird. Und aus meiner Sicht bereitet eigentlich dieser Programmsatz zu Beginn dann das nachfolgende Regelwerk, das dann später in 5.3 und 5.4 noch kommt, wo wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen genauer reingucken, wo dann eben Möglichkeiten für den Auftraggeber bestehen, gegebenenfalls Abhilfeverlangen zu machen und zu sagen, jetzt besetzt doch die Baustelle, leg los. Und um diesen Vorschriften, sage ich jetzt mal, ein bisschen Schwung zu geben, macht es auch Sinn, dass vorne diese, ich nenne es jetzt mal Pflicht oder diese Aufgabenzuteilung im Absatz 1 schon drinsteht.
Und vielleicht gerade bei gestörten Bauabläufen wird der interessant, weil ich nämlich dann vom Auftragnehmer auch verlangen kann, als Auftraggeber darzulegen, welche aus seiner Sicht nun angemessene Förderung von ihm erfolgt. Wenn ich schon im Streit darüber stehe, wann Fertigstellungstermin ist, kann ich auf jeden Fall das angemessene Fördern verlangen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um eine Baustelle vielleicht wieder einfangen zu können, die aufgrund von Diskussionen und Streitigkeiten über die verzögerte Fertigstellung vielleicht ein bisschen in Schieflage geraten ist. Denn wie du sagst, Thorsten, das angemessene Fördern beinhaltet schon ein im Wesentlichen kontinuierliches, stetiges Arbeiten, das sich an den Erfordernissen der Baustelle orientiert.
Und dieses Fördern, das ist eigentlich dann sehr schön dargestellt eben in Absatz 3. Das ist ja einer dieser klassischen Fälle, wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die Ausführungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können, muss der Auftragnehmer auf Verlangen unverzüglich Abhilfe schaffen. Das ist eigentlich ja eine Folge dieser Pflicht, die Baumaßnahme angemessen zu fördern. Er hat Abhilfe zu schaffen, um die Fristen wieder einhalten zu können, beziehungsweise um halt rechtzeitig fertig zu werden. Das ist das, was da drin steht. Und man sieht schon, das bezieht sich auf eine ganze Reihe von Dingen. Also das bezieht sich auf die Arbeitskräfte, das bezieht sich jetzt auf Stoffe, auf Bauteile. Also alles das, was irgendwie bauzeitrelevant sein kann, das hat er dann auf Verlangen unverzüglich wieder so hinzubiegen, dass am Ende die Zeit eben passt. Ja, also das ist eigentlich, würde ich sagen, eine klassische Folge dieser Regelung in Absatz 1 mit der Pflicht, eine Baumaßnahme angemessen zu fördern.
Richtig, dass man nicht streitet über das Maß der Angemessenheit, hat man da eigentlich eine ganz konkrete Regelung, die auch beim Bauherrn gar nicht unbeliebt ist, weil man prognostiziert anhand, ich sag mal, der Kenntnisse über Betriebsmittel, die momentan auf der Baustelle sind oder was die letzten Tage an Personal da war, wie lang jetzt der Auftragnehmer noch bräuchte, um die Fertigstellungsfrist einzuhalten. Und auf Grundlage dieser Prognose kann ich dann einen Vergleich anstellen mit der vertraglichen Fertigstellungsfrist. Und wenn der prognostizierte Termin mit aktuellen Betriebsmitteln dahinter liegt, dann ist auf jeden Fall erst einmal ein starkes Indiz für unzureichende Besetzung.
Es ist, muss man dann auch fairerweise dazu sagen, es ist ein beliebtes Mittel oder ein häufig gebrauchtes Mittel. Auf der anderen Seite aber auch jetzt kein besonders scharfes Schwert, zumindest nicht zu Beginn, weil man kann erstmal Druck machen, aber die Rechtsfolge von 5 Absatz 3, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist dann eigentlich nur, dass man in den 5 Absatz 4 kommt. Und da wird es dann gegebenenfalls ernst, aber es ist halt noch so eine Vorstufe. Es ist eine Warnung, aber es wird halt schon mal aufgezeigt, lieber Auftragnehmer, jetzt komm bitte in die Puschen. Du hast nach Absatz 1 die Pflicht, das Ganze pünktlich fertig zu kriegen. Du hast die Pflicht, es zu fördern. Jetzt mach, wenn du so weitermachst, wird es aus meiner Sicht nichts werden.
Es hat aber auch einen anderen Effekt noch, den ich ganz positiv schon erlebt habe. Wir haben manchmal Unternehmen, die, ja, ich nenne es mal, lassen uns verhungern. Das liegt daran, dass die unter Umständen vielleicht tatsächlich allmählich den Betrieb einstellen, sich übernommen haben. Insbesondere bei kleinen Betrieben hatten wir das immer wieder mal. Und da ist das ein Instrument, das sehr, sehr gut funktioniert hat, weil es bei sonst qualitativ tadelloser Arbeit die einzige Möglichkeit ist, wie ich irgendwann das Unternehmen wieder loswerden kann, um weitere Störungen für die Maßnahme zu verhindern.
Ein ganz anderer Aspekt, der bei 5.3 finde ich auch wichtig ist, ist eine gewisse Dokumentationsfunktion. Sind wir jetzt von unserem einen Thema ein Stück weg, aber wenn es dann ganz zum Ende der Baumaßnahme oder viel später dann Streitigkeiten gibt, weil sich dann vielleicht am Ende die Bauzeit verlängert hat und dann die Frage ist, wer war denn schuld, wer war denn kausal, wo kam die ganze Sache her, dann ist es für den Auftraggeber ganz, ganz wichtig, auch solche Schreiben nach 5 Absatz 3 zu haben, um dann zu dokumentieren, dass man festgestellt hat, dass zum Beispiel die Baustelle nicht ausreichend mit Personal besetzt war, dass Stoffe gefehlt haben, um dann vielleicht ein kleines Gegengewicht zu haben gegen Behinderungsanzeigen und Bedenkenanmeldungen von Auftragnehmern. Also da kann das dann auch nochmal wichtig werden. Ist jetzt, hat mit unserem Thema eigentlich gar nichts zu tun, aber da sieht man, wie vernetzt manchmal die VOBB ist, dass Instrumente, die an der einen Stelle eine Bedeutung haben, an anderer dann plötzlich wieder wichtig werden.
Dann schauen wir abschließend noch in den Absatz 4 rein. Das ist eher wie so ein Spannungsbogen, der da aufgebaut wird. Der Höhepunkt des Paragraph 5 ist quasi der Absatz 4, der dann wirklich sagt, oh, jetzt ist ernst. Also jetzt wird es wirklich auch Rechtsfolgen geben. Da geht es nämlich um, ja, im Prinzip die Folge davon, dass entweder der Beginn der Ausführung oder das Ende sich verschiebt. Ich lese mal vor. Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung in Verzug. Oder, und jetzt kommt er der in Absatz 3 erwähnten Verpflichtung nicht nach, das ist die Verpflichtung eben auf Verlangen unverzüglich Abhilfe zu schaffen, so kann der Auftraggeber bei Aufrechterhaltung des Vertrags entweder Schadensersatz verlangen nach § 6 Absatz 6 der VOBB oder, zweite Option, dem Auftragnehmer eine angemessene Frist setzen zur Vertragserfüllung und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde. Also wir haben im Grunde zwei Rechtsfolgen. Entweder ich halte den Vertrag aufrecht und verlange eben Schadensersatz, Option 1 oder Option 2. Ich setze erstmal eine angemessene Frist, immer ganz wichtig, erst Frist setzen zur Vertragserfüllung und erkläre dann nach fruchtlosem Ablauf der Frist eben die Kündigung, die ich vorher androhen muss, logischerweise. Das sind so diese beiden Optionen. Ohne dass wir jetzt sehr ins Detail gehen können, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, ist das eigentlich, würde ich jetzt sagen, schon eine sehr harte Regel, die dem Auftragnehmer doch schon sehr schnell zeigt, es wird ernst, wenn du die Frist nicht einhältst. Also ich glaube, da will keiner so richtig gerne freiwillig reinsteuern in diese Rechtsfolgen, oder wie seht ihr das?
Auch kein Auftraggeber, muss ich da ergänzen. Also die Loslösung von einem Vertragspartner in der laufenden Maßnahme ist per se schon eine Störung. Das heißt, niemand wünscht sich das und niemand möchte dahin. Aber wir sind nun mal in der traurigen Situation, dass wir als Bauherr, als Auftraggeber in der VOBB nur zwei Instrumente haben. Wir können die Kündigung androhen und wir können die Kündigung aussprechen. Irgendwas dazwischen haben wir nicht. Wir können uns auch nicht irgendwie selbst behelfen. Wir können auch nicht sagen, wir gehen jetzt zu irgendeiner Zeitarbeitsfirma und holen noch 5 Arbeiter und die unterstützen den jetzt. Das können wir jedenfalls nicht ohne die Mitwirkung. Und darum wird es schwierig und darum ist es leider unser einziges Instrument.
Aber damit auch ein relativ scharfes Instrument, das man dann auch im Zweifel einsetzen kann. Und es ist schon so, dass die Firma, glaube ich, dieses Instrument, wenn dann nach dem Abhilfeverlangen, was ja meistens dann auch mit einer Fristversetzung verbunden wird, um das Ganze dann abzusichern, im Sinne von, du hast nicht reagiert, dann kommt die zweite Fristsetzung und die wird dann meistens schon ernst genommen, weil dem Kündigungsrecht des Auftraggebers möchte man sich als Auftragnehmer ja auch nicht aussetzen. Also klar, niemand will gerne kündigen, aber ich werde als Firma auch nicht das Risiko gehen, am Schluss den kompletten Auftrag entzogen zu bekommen, denn das finanzielle Risiko ist dann für den Auftragnehmer auch sehr hoch. Denn wenn ein Auftraggeber dann sagt, okay, mir reicht's jetzt wirklich, du bist von der Baustelle runter, dann muss ich im Zweifel alle Kosten, die daraus resultieren, zahlen. Das kann sein, dass also der Folgeauftragnehmer, der meine Aufgaben dann wahrnimmt, teurer wird. Es kann sein, dass der zeitliche Nachunternehmer, wir waren vorhin bei Estrichleger und Fliesenleger, wir schmeißen den Estrichleger raus, dadurch steht der Fliesenleger still, will dafür wieder mehr Kosten. All dieses wird dann den Gekündigten aufgebürdet. Und insofern ist es schon ein enormes Risiko, als Unternehmen daran nicht zu reagieren. Und deswegen funktioniert es in der Praxis, glaube ich, ganz gut, an der Stelle nochmal massiv Druck zu machen.
Ja, das war unser Rundgang. Wir haben viele Themen auch nur kurz mal so angerissen. Man kann das ein oder andere sicherlich noch später mal in anderen Folgen auch vertiefen. Aber wir wollten mal einfach sehen, was ist denn zum Thema Ausführungsfristen alles geregelt in § 5 der VOBB. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp Sprachnachricht an 089-2155. 55882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.